Session number 3130, speech by Dr. Lay on the 3rd of May 1943.
Von Fahnen münden alle in diesem Bau hier, diesem Bau aus blanken Stahlträgern und weiten Flächen von Glas. Und das Licht durch diese Glasflächen flutet. Von Tausenden von Arbeitern, die hier angetreten sind zum Reichsappell der deutschen Arbeitsfront aus Anlass des 10. Gründungstages dieser größten Sozialorganisation der Welt. Gewaltig überfüllt diese Halle. 6000 deutsche Rüstungsarbeiter sind angetreten. Und als ihre Gäste weit über 1000 ausländische Arbeiter. Und im Zeichen europäischer Gemeinschaft und Verbundenheit steht dieser Betriebsappell. Zu dem nur im Rufen jetzt Reichsorganisationsleiter Dr. Lai erwarten wird. Wir treten nun über diese 10.000 Köpfige. Mehr von deutschen Arbeitern und von ausländischen Arbeitern, die hier in ihren Montorschüttern oder in Uniformen oder in Büroschüttern angetreten sind. Angetreten in dieser weißen Fläche, die überspannt wird von 19 Fruchtländern in 19 verschiedenen Sprachen, in denen die Völker Europas aufbauwillig für Kenntnis geben, dass sie ihren Glauben haben an ein freies und neues Europa. Und das allein schon gibt einen Eindruck von der Größe und der Wucht dieser Kundgebung, dass 19 Mal in meterhohen Buchstaben auf weißen Bändern sich dieser Satz in 19 verschiedenen Sprachen spannt. Freies, neues Europa und Europa wird siegen. Hinter diesem Versammlungsraum aber, der durch diese Spruchbänder abgeschlossen ist, stehen die Fahnen der 19 europäischen Nationen, die sich hier zum Ethos der Arbeit bekennen. Der Arbeit für ein neues, freies und siegreiches Europa. Aus den Blöcken der Menschen tragen wie trotzige Wehrtürme die stählernen Aufbauten der großen hydraulischen Pressen empor. Und selbst auf diesen Pressen bis zu ihren höchsten Kuppen hinauf sind die Arbeiter und die Arbeiterinnen geklettert. Und in einer anderen Ecke des großen Raumes, antitheatralisch aufgebaut, in den Trachten ihrer Länder die Abordnungen aus 19 europäischen Staaten. Sie haben ihre Fahnen bei sich und tragen Schilder bei sich mit der Aufschrift ihrer Länder. Und es ist jetzt kein Blick mehr und kein Augenpaar mehr in dieser Halle, das sich zu dem großen, fahnenüberspannten Eingang sehe, von dem her jetzt Reichsorganisationsleiter Dr. Lay mit seinem Stab die Riesenhalle betritt. Reichsorganisationsleiter Dr. Lay weilt schon seit längerer Zeit hier im Werk, hat in den anderen Hallen die Wehrmittel, die hier entstehen, besichtigt und sich von Betriebsführung und Betriebsobmann Gefolgschaftsstärke und Arbeitsfertigung melden lassen. Jetzt aber kommt er zu seinen Arbeitern, die hier zu Tausenden angetreten sind und auf sein Wort warten. Oberbefehlsleiter Marrenbach.
Arbeitskameraden und Arbeitskameradinnen, anlässlich des 10-Jahrestages der Deutschen Arbeitsfront sind wir zu einem Reichsappell angetreten, den ich hiermit eröffne. Ich begrüße die anwesenden Vertreter von Partei, Staat, Wehrmacht und Wirtschaft. Ferner begrüße ich die Reichsverbindungsmänner und die Abordnungen aller im Reich schaffenden europäischen Arbeiter, die sowohl in diesem Werk wie in allen Betrieben Deutschlands diesem Appell beiwohnen. An ihrer Spitze begrüße ich das befreundete Italien. Ferner die Abordnungen von Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Slowakei, Kroatien, Holland, Belgien, Frankreich, Dänemark, Spanien, Norwegen sowie ferner die Abordnungen aus dem Ostland und dem Protektorat. Vor allem jedoch begrüße ich Sie, meine deutschen Arbeitskameraden und Arbeitskameradinnen, und mit Ihnen all die Millionen schaffender Männer und Frauen, die zu dieser Stunde in allen deutschen Betrieben angetreten sind, um dieser Feierstunde beizuwohnen. Der heutige Appell ist in dieser Form erstmalig. So wie die Legionen der europäischen Nation Schulter an Schulter mit den deutschen Soldaten und unseren Verbündeten im Osten gegen den Bolschewismus muss und damit um die Freiheit Europas kämpfen, so stehen auch die europäischen Arbeiter Seite an Seite mit den deutschen Arbeitskameraden im Betrieb, an der Werkbank, an den Hochöfen, in den Bergwerken und überall, um mitzuhelfen, die Waffen zu schmieden, die für die Niederringung der Feinde jeglicher Kultur und europäischen Zivilisation erforderlich sind. Ich bitte Sie nun, Reichsleiter, zu uns zu sprechen.
Meine Kameraden, Kameradinnen, deutsche Arbeiter, Frauen und Männer, 10 Jahre ist es nun her, dass ich damals den Auftrag erhielt, die vielen Verbände des Klassenkampfes in unserer Hand zu nehmen. Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände aller Art, Tausende von Verbänden waren es, die unser Volk in Partikelchen unterteilten, atomisierten und auseinanderteilten. Sie rissen diese Folgen, Gruppen und Grüppchen aller Art. Einer stand gegen den anderen, einer war des anderen Feind. Wirtschaftskämpfer aller Art drohten uns Streik oder andere sperrten die Menschen aus, schlossen ihre Tore. Einem Wort, ein zerrüttetes Volk und eine zerstörte Industrie, Wirtschaft, Handwerk und Handel. Solange das sich um Interessenvertretungen handelte, ging das noch an. Denn es ist ganz klar, dass die verschiedenen Menschen verschiedene Interessen haben. Aber sehr bald, schon in den 90er Jahren, wurden aus diesen Interessen Gegensätze, politische Gegensätze. Die Parteien bemächtigten sich des Allem. die roten und schwarzen Parteien aller Art. Und als dann das Jahr 1918 kam und das Regime wechselte, da wurde diese Zerrissenheit, die bis dahin in den Parteien nur vorhanden war, zum Staatsgedanken erhoben. Der damalige Staat lebte von der Zerrissenheit der Nation. Ja, es war das höchste Problem an sich, dass man nun in Parteien, die das Volk beherrschten, diese Gegeneinandersetzlichkeit zum Staatsgedanken erhob. Nur einer hatte daran ein Interesse, und zwar der, der die Ohnmacht Deutschlands wollte. Die Feinde Deutschlands hatten nur ein Interesse daran, dass das Volk sich untereinander nicht einigte, dass Arbeiter gegen Unternehmer, Klasse gegen Klasse, Stadt gegen Land, Dorf gegen Stadt war, Handwerk gegen den Bauer. Nur einer hatte daran ein Interesse, Judas, jener Weltfeind Nummer 1, der immer der Feind jeder nationalen Eigeneinheit ist. Judas in allen Völkern vereinigt und ist unter allen Völkern geteilt und will die Welt beherrschen. Deshalb ist seine Parole: Teile die Völker untereinander, teile und herrsche. Jede nationale Einheit muss man vernichten, damit er dieser Welt Jude herrschen kann. Der Testament der Versetzung, der Dekomposition. Jude ist jener Hefeteig, der die Völker zersetzt, jener Bacillus-Bakterium, der nicht nur uns Deutsche vernichtete, sondern genauso Italien, Frankreich, Holland, Belgien und wie sie alle hießen. Alle Völker litten unter diesem selben Feind der Menschheit, der Jude ist das Tat an sich. Von Haus aus blieb er die Unordnung und tarnt sich in ihr. Der Jude ist der Vertreter des Wahnsinns. Ist es nicht so verrückt, als dass er es zur Parole erhebt? Der Jude ist der Vater der Lüge und des Betruges. Er lebt von der Lüge. Er kann nicht anders. Er ist der Hölle entgangen und unter die Menschheit gekommen. Betrug und Lüge und Hetze, Verleumdung, Vernichtung, Zerstörung, Unordnung, Chaos. All das sind die Produkte, die Juda unter die Menschen brachten. Seine Mittel sind das Gold und der Bolschewismus. Kapitalismus und Bolschewismus sind die Kinder, die Juda gezeugt hat. Er ist der Vater all jenes kapitalistischen Systems, das nun mehr als ein Jahrhundert die Menschheit bedrückt hat. Der Tanz um das goldene Kalb ist so alt, wie Juda ist. Wir lesen vor Tausenden von Jahren, dass Juda das Gold zu seinem Gott erhoben hat. Es ist sein Götze, den sie anbeten. Mit der Macht des Geldes beherrschen sie die Menschheit. Mit der Macht des Goldes unterdrücken sie die Menschheit. Mit dem Geld und dem Gold weichen sie die Menschen aus. Sie kaufen sich die Menschen und setzen sie gegeneinander. Börsen und Banken, anonyme Aktien, Zinslasten, Wechsel aller Art, Verfilzung, Verschachtelungen untereinander sind die Mittel und Methoden, mit denen Juda die Arbeit unterdrückt. Die Arbeit ist das Mittel, das der schaffende Mensch hat, um sich zu zu erhalten, sein täglich Brot zu haben. Und sein Feind ist das Gold, ist die Herrschaft des Goldes. Judah ist der Feind des arbeitenden Menschen, des Arbeiters an sich. Judah ist der Feind des Arbeiters, des Bauers, des Handwerks, des Handels. Judah ist der Weltfeind Nummer eins. Ihr Deutschen, ihr wisst es. Wir Deutschen wissen es, wie wir unter diesem unseligen System der damaligen Zeit litten. 7,5 Millionen Arbeitslose hatten wir in unserem Reiche. Nicht, als ob diese Menschen nicht hätten arbeiten wollen. Nein, sie konnten nicht. Sie fanden keine Arbeit. Die Fabriken waren nicht mehr offen. Schornsteine rauchten nicht mehr. Die Maschinen standen still. Ihr Eltern unter uns, erinnert euch jenen stolzen Wortes, das früher in den Wirtschaftskämpfen geredet war. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Diesmal wollte der Arbeiter Arbeit haben und die Räder standen trotzdem still. Nicht, weil er es wollte, sondern weil es irgendein anonymer Besitzer von Aktien, von Gold und Geld es so wollte. Irgendeine anonyme Bank, irgendeine Börse bestimmt über das Schicksal von Millionen schaffender Menschen. Judah war es. Mit seinem Gold und seinem Geld, sie unterdrückten die Menschen. So war es, dass 7,5 Millionen deutscher Menschen arbeitslos waren. Sie versanken in ein Nichts. Sie hatten kein Brot und keine Arbeit. Das Leben war ihnen nicht mehr wert. Der Mittelstand wurde vernichtet. Der Bauer versank aus einem Bankrott in den anderen. In einem Tag 15.000 Bankrotte waren an der Tagesordnung, als wir zur Macht kamen. Das Wort Profit und Profit und abermals Profit war in aller Munde. Das Gold herrschte, die Börsen und Banken blühten und das Volk in seiner Gesamtheit verarmte Volk, elendete, geriet in eine unvorstellbare Not. Der Jude kaufte sich alles. Parteien, Minister, den ganzen Staat kaufte sich dieser Feind der Menschheit. Skandal am laufenden Band. Korruption, Florek, Bermat, Putiska sind nur einige Namen dafür, wie tief damals die Moral gesunken war. Aber auch international versuchte Juda, das deutsche Volk auszubeuten. Der Jönkplan, die Inflation, alles Dinge, die wir noch alle kennen. Wie arm und elend waren vom Volk damals. Der Kapitalismus erfrisst die Völker. So wie es in den Büchern Judas steht, Jehova frisst die Völker. Dieses Gold entwurzelt die Menschen. Die Heuschrecken fallen sie über die Nationen und hinterlassen nur Not und Elend und wüste Steppe. Der Kapitalismus ist kulturlos und freudlos. Er kennt nur ein Wort: Raffen. Und raffen, unterdrücken, unterjochen, vernichten, zerstören. Hunger, Not und Elend ist der Erfolg. Arbeitslosigkeit ist der Erfolg. Und Ohnmacht ist der politische Erfolg. Sein Bruder ist der Bolschewismus. Der Bolschewismus ist immer dort, wo der Kapitalismus herrschte oder herrscht. Beide gehören zusammen. Der Bolschewismus ist nichts anderes als eine andere Ausgabe des Kapitalismus. Der Bolschewismus ist vom Juden ersonnen, um die malternde Masse, die rebellierende Masse, die sich von der Unterdrückung nicht mehr unterdrücken lassen will, abzulenken, damit die breite Masse den wirklichen Feind nicht erkenne. Deshalb lenkt Judah das Volk vom eigentlichen Feind, von der Börse und von der Bank, vom Finanzkapital ab und lenkt die meuternde Masse gegen das nationale Eigentum hin, gegen den Bauern, den Handwerker, den kleinen Handelsmann, den Unternehmer. Das waren nun die Feinde mit einem Mal. Das nationale Eigentum galt nun auf einmal als der Feind, wo es tatsächlich das Finanzkapital war. Enteignet das nationale Vermögen, schrie Judah, der Jude Heilmann, Lefi und Kohn im Reichstag. Sie schrien, enteignet das nationale Eigentum, um ja ihre Rassengenossen bei den Banken und Börsen zu tarnen. Somit sehen wir, dass der Bolschewismus nichts anderes als eine Waffe Judas ist, um dem Kapitalismus zu helfen,